im Vorfeld dieser Vorlesung für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen und hier über Dr. Karl Eduard Hammerschmidt oder Abdullah Bey, wie er im Osmanischen Reich genannt wurde, nach seiner Konversion zum Islam sprechen zu dürfen. Der Titel dieser Vorlesung hier lautet ja Abdullah Karl Hammerschmidt, Rote Halbmondmedizin als Brückenelement. Das ist ein sehr sprechender Titel und ich werde mich bemühen, in meinem Vortrag diesem hohen Anspruch hier gerecht zu werden. Zu dem Titel ist zu sagen, dass die Bedeutung oder das internationale Renommee, das Dr. Karl Eduard Hammerschmidt, aka Abdullah Bey, entgegengebracht wurde, zu einem großen Anteil auf seinem Engagement bei der Gründung der Roten Halbmondgesellschaft zurückzuführen ist. Es ist ihm hier auf mannigfaltige Weise eine Rezeption und auch eine Ehrung zuteil geworden, die ihn schlussendlich, und darüber werden wir noch ein bisschen sprechen, auch wieder in die österreichisch-ungarische Monarchie und zur Anerkennung Österreichs zurückgeführt hat. Und dieser Weg der Anerkennung ist eben über die Medizin in erster Linie gegangen, da er große Leistungen in dem Bereich vorzuweisen hat, unter anderem bereits in Österreich-Ungarn vor dem Jahr 1848, aber dann sein ganzes Leben lang begleitend, vor allem durch seine Tätigkeit im Osmanischen Reich, wo er in verschiedenen Hospitälern tätig war und auch an der medizinischen Fakultät gelehrt hat, ja, in mehreren Funktionen. Und was macht Hammerschmidt zu einem solchen Brückenelement oder Brückenbauer, der mit dem Roten Halbmondmedizin hier eine Brücke baut zwischen Okzident und Orient oder wie man auch sagen kann, zwischen Ost und West oder wie sozusagen eine Überbrückung eines imaginierten Gegensatzes eigentlich seit den Zeiten der Kreuzzüge, nicht? Also es gibt diese These, dass also im christlichen Europa, das zu dieser Zeit noch nicht existiert hat, um eine Identität zu schaffen, die Abgrenzung gegenüber der islamischen Welt, die im Orient verortet wurde, betrieben wurde. Und auf diese Weise hat man sich auch durch die Kreuzzüge eine europäische Identität geschaffen. Und Hammerschmidt ist eine jener Persönlichkeiten, die diesen Gegensatz, der sich aufgebaut hat im mittelalterlichen Europa und der sich dann durch eine Form des Anti-Islam auch in der europäischen Geschichte durchgezogen hat. Und dann, er ist ein Symbol dafür, wie dieser Gegensatz eigentlich aufgelöst wurde, zumindest ein Stück weit und zumindest in seiner Person auch sehr versöhnend. Dieser Gedanke, wie er im Europa des Mittelalters entstanden ist, war eigentlich auch der Gedanke, dass man gesagt hat, hoppla, wir sind wenige, die Mauren sozusagen sind in Andalusien, Sizilien und eigentlich die ganze damalige bekannte Welt war Orient, war muslimisch geprägt und was ja auch immer wieder betont wird, die muslimische Welt oder die in der Wahrnehmung der Europäer muslimische Welt war wissenschaftlicher fortgeschritten. Und diese Wissenschaften, in denen da Fortschritte waren, haben die Naturwissenschaften umfasst, haben die Mathematik umfasst, haben die Philosophie umfasst und ganz besonders natürlich auch mit Averroes und so weiter, die eben Sina, die Medizin. Also der Orient war immer verkörpert als jener Teil, von dem die medizinischen Kenntnisse nach Europa gekommen sind. Und Hammerschmidt, der in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen ist, in einer Zeit, wo die Orientbegegnungen im 18. Jahrhundert vorbereitet worden sind, wo auch neue wissenschaftliche Zugänge an den Orient gelegt wurden. Das heißt, wir haben die Zeit Hammerburgstall, die Zeit, wo man sich im Rahmen des Orientalismus sehr, sehr genau und philologisch mit dem Orient beschäftigt hat. Also einerseits auf der einen Seite natürlich die gesellschaftlichen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts, also exotistische Vorstellungen, wo man sich den Orient als etwas imaginiert hat, wo der Harem situiert ist, wo man fremde Gerüche, Gewürze, fremde Lebenswelten und eine vermeintliche Freiheit finden kann. Und das ist sehr wichtig auch im Zusammenhang mit Hammerschmidt. Denn Hammerschmidt ist ja am Anfang des 19. Jahrhunderts im Vormärz in Wien. Und diese Zeit des Vormärz ist natürlich eine Zeit, wo man flüchten möchte. Das heißt, in der Gesellschaft finden diese exotistischen Fluchtfantasien also eine große Verbreitung und beginnen zu wachsen. Und auf der anderen Seite hat man diese noch ein wenig vom Wissenschaftsverständnis des 19. Jahrhunderts, also ein bisschen dieses akademische, schreibstubenhafte Verständnis, den Zugang, dass man sagt, man möchte so viel wie möglich beschreiben, niederlegen, sammeln, also diese Zeit mit großen, auch naturwissenschaftlichen, aber eben auch orientalistischen Sammlungen. Also es ist ja von großen Orientalisten auch überliefert, dass die auf den Märkten in der orientalischen Welt, auf den Basaren herumgegangen sind, um bestimmte Kostbarkeiten zu finden, verschollene Schriften und dergleichen. Also es war auch wirklich eine Zeit, wo man bereit war, aus einer europäischen, aus einer westlichen Perspektive, aber sehr bereit war, sozusagen sich dieses Wissen als faszinierenden Gegenstand zu erschließen. Wir wissen nicht genau, wann Hammerschmidt geboren wurde. Also es wird immer wieder angegeben, der 12. Juni 1801. In anderen Quellen wird gesagt, am 12. Juni 1800. Also das Geburtsjahr ist nicht ganz klar. Jedenfalls wurde Hammerschmidt als der Sohn eines Magistratsbeamten, des Anton Hammerschmidt, geboren. Ja. Und das Nächste, was wir von ihm vernehmen, ist, dass er sich an der juridischen Fakultät einschreibt. Und zwar beginnt er sein Studium der Rechtswissenschaften 1820. Das heißt, würde man gar nicht vermuten, dass jemand, der später im medizinischen Bereich auch durch seine Konversion, durch die Gründung des Roten Halbmondes und durch Errungenschaften in der Narkose und so weiter bekannt geworden ist, dass der eigentlich mit einem juristischen Studium begonnen hat. Und tatsächlich hat er relativ lange auch dort studiert, nämlich bis, also 6 Jahre lang, war auf der juristischen Fakultät vertreten. Und es gibt ein sehr interessantes Zeugnis aus dem Jahr 1833. Und ich werde das jetzt einmal aufmachen, wenn ich es denn gleich finde. Ich kann es doch nicht teilen, also ich finde das jetzt leider nicht, aber es gibt einen interessanten Eintrag in der Akademie der Wissenschaften von der juridischen Fakultät, wo ein Eintrag ist, und ich finde das einfach auch deswegen interessant, weil man sehr viel von dem Zeitgeist hier vernehmen kann, vor dem sich alle diese Entwicklungen abspielen. Und zwar im Jahr 1833 findet sich ein Eintrag. Karl Hammerschmidt überreicht der juridischen Fakultät die Abschriften der Protokolle vom 21.06.1833 und 36 und 11.08.1834, nachdem er durch Rücksprache mit dem Fakultätsarchivar Anton Heye erfahren hat, dass Uibel, also Josef Uibel, diese entgegen seiner Aussage nicht angefertigt hat. Und wenn wir spüren, also diesen Geist des Vormärz ganz stark in dem nächsten Zusatz, also Hammerschmidt hat Protokolle nachgereicht, weil er eine Abschrift angefertigt hat, und der Notarschreiber Uibel hat das nicht gemacht. Und dann steht hier, Hammerschmidt soll für seine Arbeit der Dank ausgesprochen werden, während Uibel zur Einhaltung seiner Amtspflichten ermahnt werden soll. Ja, und das ist per Dekret erfolgt. Also man kann hier sehr, sehr gut nachvollziehen, in welcher Atmosphäre sich das sozusagen abgespielt hat. Das heißt, wir haben ein sehr starkes, wie sie in Österreich bekannt, dass das ja nachgeprägt hat. Wir haben ein sehr obrigkeitsstaatliches Denken. Wir haben ein magistratisches Denken. Also die österreichisch-ungarische Monarchie ist ja sehr, sehr trocken organisiert, keinesfalls so zentralstaatlich, aber trotzdem obrigkeitshörig. Und genau das ist das Element, was hier auch immer stark enthalten ist. Und Hammerschmidt war auch eine Person, die sich mit dem relativ schwer getan hat. Denn er hat, also er hat das mit dem Doktor der Rechtswissenschaften das Studium abgeschlossen, aber er hat dann in der Folge nicht sozusagen das Advokatum, also nicht die Advokatur angestrebt, als Anwalt tätig zu werden, sondern er hat dann begonnen, andere Studien anzustreben. Also er hat Naturwissenschaften studiert. Er war ein sehr fortgeschrittener Entomologe und er hat auch Medizin studiert. Ja? Er dürfte da auch eine Ausbildung erhalten haben am Josephinum. Und er hat sich dann vor allem auch damit beschäftigt, dass er sich mit Mineralogie beschäftigt hat. Also das sind so die Wissenschaften, die in der Zeit große Fortschritte erleben. Also wir können sehen, dass begonnen wird, einen mehr naturwissenschaftlichen Zugang zur Welt zu schaffen und sich mittels der Wissenschaften auch die Erde unter Anführungszeichen untertan zu machen und zu erklären. Und er hat halt Insektensammlungen organisiert. Er hat Fossilien herausgesucht. Ja? Und das wird ihn auch sein Leben lang begleiten. Zum Beispiel eine Muschelsammlung hat sehr viel Anerkennung gefunden und eine Vogelsammlung. Und er hat auch sich damit beschäftigt mit dieser Frage der Narkose, wo er eine Schrift verfasst hat, wo er sich für die Ether-Narkose gegenüber der Chloroform-Narkose ausgesprochen hat. Jedenfalls hat er sich mit Insekten, mit Säugetieren beschäftigt, mit Schwämmen, mit Fossilien, mit der Mikroskopie, und mit einer ganzen Reihe anderer Tätigkeiten. Und das hat ihn gebracht zu einer publizistischen Tätigkeit, nämlich als Herausgeber der sogenannten Landwirtschaftlichen Zeitung. Ja? Das heißt, wir können im Lebensverlauf so beobachten, Hammerschmidt studiert Jus, ist damit nicht zufrieden. Also seine Leidenschaften und sein wissenschaftlich-naturwissenschaftlicher Geist bringt ihn zu einer Reihe anderer Aktivitäten und er beginnt dann eine Herausgebertätigkeit. Das heißt, die Herausgebertätigkeit beginnt 1835 und bis zum Zäsurjahr, bis zum Bruchjahr 1848 sind das dann noch einmal 13, also 13 Jahre im Leben von Hammerschmidt, die eine bestimmte Prägung auch darstellen. Er hat als der Herausgeber auch aufgrund seiner akademischen Anerkennung auch einen gewissen Schutz seitens des Herrscherhauses genossen, eine bestimmte bedeckte Protektion. Das war auch in Österreich zu der Zeit üblicher als vielleicht in anderen Ländern. Also wenn man zum Beispiel schaut, die jakobinischen Revolution, die in Österreich stattgefunden hat, waren auch eigentlich alles Hoflehrer. Also das waren sozusagen Akademiker, studierte Leute, aber auch Militärs, die aber im Umfeld des Hofes auch tätig waren. Und er wurde dann eben in die Akademie der Naturforscher aufgenommen. Es gibt davon einen Eintrag, den kann man archivarisch auch im Internet auffinden. Und er wurde dann auch noch 1846 zum Mitglied der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften. Ja, Akademie gemeinnütziger Wissenschaften, das ist in Erfurt und einer Gesellschaft in London. Das heißt, wir erleben hier, dass die Welt kleiner wird und dass das Europa so zusammenrückt. Diese Weitung der Felder, der Forschungsfelder, der Studien, der Erkenntnisse, auch der Reisemöglichkeiten, die fortschreiten, der industriellen Entwicklungen, das alles hat natürlich nicht zu dieser Vormärzatmosphäre dazu gepasst und hat sich mit dem geschlagen. Also hat sich schon relativ früh dann abgezeichnet, dass das zu einem politischen Zusammenstoß führen wird. Und die Teile des Bürgertums, die auch wissenschaftliche Bildung hatten, sehr viele davon sind dann auch auf die Seite der Revolution gegangen. Genauso Hammerschmidt. Also zum Beispiel haben wir hier eine Flugschrift beziehungsweise eine Zeitung, die Hammerschmidt herausgegeben hat. Das ist der Club der Deutsche Adler. Wenn man sich das anschaut, ich werde es ein bisschen größer machen, dass man das nur so sehen kann, um auch diesen Stil. Im Namen Gottes und der heiligen Religion, heißgeliebte Brüder und Mitbürger, wir bitten und beschwören euch, denkt nicht, ehe ihr diese Zeilen gelesen, wieder ein Plakat wie tausend andere. Es soll uns nur aufwiegeln und unsere Ruhe noch mehr stören, als es bereits geschehen ist. Im Namen Gottes und so weiter. Ja? Wachet, wacht unsere Brüder alle. Ja? Das heißt, wir merken, dass hier schon eine ganz andere Tonart vorherrscht und ein sehr rebellischer, animierender, aufweckender Ton. Und es gibt noch etliche andere Publikationen. Ja? Da sehen wir im Namen des Clubs der Deutsche Adler und unten können wir hier Dr. Hammerschmidt vorfinden. Und das ist nämlich ja Hammerschmidt. Das ist hier unten auf dem Bild im Namen des Clubs der Deutsche Adler, das Komitee Bachmeier, Bruck, Deutsch, Hammerschmidt und Ungar. Ja. Gut. Die Feinde der Freiheit und der guten Sache bis in ihre verborgenen Schlupfwinkel zu verfolgen und nach Möglichkeit ohnmächtig zu machen. Das heißt, hier, das ist schon eine eindeutig revolutionäre Flugschrift, nicht? Glaube ich. die man da hier vorfinden kann. Die sind auch alle im Jahr 1848, im April 1848. Hier haben wir auch andere Schriften von ihm, zum Beispiel, nein, das ist es nicht, aber er hat auch eine Schrift für die Emanzipation der Juden geschrieben. Das war auch ein sehr wesentliches Thema der Zeit, wo er geschrieben hat, ein namenloses, schmutziges Pamphlet unter dem Titel »Ein ruhiges Wort gegen die Judenemanzipation« überhäuft das Judentum mit Schmähungen, bewirft die Juden mit Trotz, stempelt sie als die verächtlichen, gefährlichen Individuen, als die einzigen, welche in Österreich einer Gleichstellung und den übrigen Menschen unwürdig erscheinen. Das heißt, hier merken wir bei Hammerschmidt, dass er eine weltoffenere Einstellung der Zeit hat und stark eintritt für die Gleichstellung aller Bürger. Das heißt, er hat hier schon eine sehr revolutionäre Grundhaltung, die eben auch die Gleichstellung, wenn man so will, der Religionen zum Ziel hat. Und in dieser Zeit war es eher ein religiös fundierter Judenhass, der ins Feld geführt wurde, was sich ja dann in der Folge, und wir kennen die tragische Geschichte, dann rassisch weiterentwickelt hat. Das heißt, Hammerschmidt ist hier jemand, der gegen diese Anti-Emanzipation auftritt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass er noch kurz vor dem Jahr 48 diese Schrift zu der Ethernarkotisierung verfasst hat. Ja, und dafür ist auch geehrt worden. Was dann 48 passiert ist, ist, dass er durch diese Flugschriften, durch auch seine Herausgaben, immer stärker in einen Konflikt gekommen ist, was man sich relativ gut vorstellen kann. Also in einen Konflikt gekommen ist mit der Zensur, mit den metternischen Behörden. Und er hat dann einige Forderungen aufgestellt, auch die Universität betreffend. Und er hat sich auch gegen die Errichtung eines Kaiser-Franz-Denkmals stark gemacht. Also ein direkter Affront gegen die Herrschaft. Und ist so eigentlich in den Blickwinkel des Spionageapparates, der relativ ausgeprägt war in dieser Zeit, und auch des Innenministeriums gekommen. Und er ist im Rahmen der Revolution, und wir wissen, dass Revolutionen in der Geschichte oft wie eine Art Treibmittel funktionieren, also die Leute in einem Polarisierungsprozess auf die Seiten hinbringen. Im heutigen Jargon würde man sagen, Hammerschmidt hat sich radikalisiert. Er hat sich im Jahr 1848, also von den Märzereignissen bis dann zum Oktober hin, zum Oktoberaufstand, ja, die alte Oktoberrevolution, wenn man so will, radikalisiert. Also er hat sich nicht nur als gegen die Regierung radikalisiert, sondern er hat auch sich an den Waffengängen beteiligt und ist deshalb schon einmal zu 12 Jahren Kerkerhaft oder Festungshaft, wie man es genannt hat, verurteilt worden. Und ob er das überlebt hätte, 12 Jahre dort, ist eine andere Frage. Jedenfalls wollte er das nicht antreten und hat sich unter General Josef Bem auf die Seite der ungarischen Revolution gestellt, also die sich gegen Österreich und gegen das Herrscherhaus und die nationale Bevormundung gerichtet hat. Und wir wissen den Ausgang der 1848er Revolution, und das war ein Schicksal, das vielen auch vielen Österreichern, und ich glaube, wir werden in anderen Vorlesungen auch noch über einige davon hören, viele ereilt hat, dass durch die Ereignisse und das Zurückschlagen der Revolution die Aufständischen einfach in Richtung der also Grenze zum Osmanischen Reich zurückweichen mussten. Und nach der endgültigen Niederschlagung eben dieses Oktoberaufstandes sind sie über Siebenbürgen dann ins Osmanische Reich gedrängt worden. Und haben, und das ist auch ein Äquivalent, das in, sozusagen als ein Brückenelement fungieren kann, neben dem medizinischen, haben um Asyl angesucht und haben dieses Asyl vom Osmanischen Reich ohne weiteres bekommen. Also das Osmanische Reich hat sie aufgenommen. Und Hammerschmidt selbst ging dann in die Weltmetropole Istanbul und hat sich auch dort aufgehalten. Es ist jetzt natürlich eine sehr verwickelte Geschichte, was da jetzt wirklich passiert ist. Ja, genau. Es gibt zum Beispiel einen Bericht, der sich auffinden lässt, also der sogenannten österreichischen Internnunziatur an das Außenamt. Rücksichtlich des Renegaten Dr. Hammerschmidt gereicht es mir zur Befriedigung ankündigen zu können, dass dieser nach einer mir von Ali Pascha vor wenigen Tagen gemachten Eröffnung ebenfalls bereits nach Aleppo, dem Ort seiner Verbannung, abgegangen ist. Ja, das heißt, was kann man daraus lesen? Das ist 1850, im Oktober 1848 geht er nach Istanbul, wird dann zunächst einmal auch verwendet in seinem medizinischen Beruf und dann beginnt natürlich die österreichische Regierung, und auch das ist ein Äquivalent zur heutigen Zeit, enormen Druck auf das Osmanische Reich zu machen und zu sagen, gebt uns unsere Aufständischen, dass wir sie verurteilen können. Also weist sie aus, und das Osmanische Reich weist dieses Ansinnen zurück, und so geht es ein wenig sozusagen diplomatisch hin und her, und dann einigt man sich darauf, dass die Revolutionsflüchtlinge, die Flüchtlingsrevolutionäre in eine Provinz sozusagen unter Anführungszeichen verbannt werden, also das in österreichische Seite nennt es verbannt, um möglichst weit weg zu sein vom Habsburgischen Reich und seinen Grenzen. Und diesbezüglich ist er nach Aleppo gekommen. Er hat dann sich nicht in Aleppo aufgehalten. Also er ist von Aleppo schnurstracks und mit Einwilligung der Pforte, wie ich zu glauben vermeine, nach Damaskus gegangen. Und hat natürlich dann in Damaskus gleich begonnen, dass er dort arbeitet und im Krankenhaus tätig ist. Heute würde man sagen, dass die österreichischen Behörden not amused waren über diese Entwicklung. Sie haben versucht, Hammerschmidt sozusagen zurückzubekommen, auch zu diesem Zeitpunkt. Nur das hat nicht wirklich funktioniert, und dann hat man eine sehr österreichische Lösung gewählt. Es wird einfach nichts mehr über Hammerschmidt berichtet. Ja? Und hier möchte ich auch ein kleines Detail am Rande anmerken, also ein sehr interessantes Zeugnis da zeigen. Und ich muss nur schauen, wo es ist. Ja. Gut. Neue Freigabe nicht. So. Also hier finden wir das biografische Lexikon des Kaisertums Österreich, und zwar der siebente Teil. Und wenn wir hier am Jahr erkennen können, ist das 1861. Und wenn wir uns jetzt im Jahr 1861 anschauen, was bei Karl Eduard Hammerschmidt steht, dann ist da eine ganze Reihe von dem, was er alles erreicht hat und was er alles, ich hoffe, man kann es sehen, was er alles verwirklicht hat. Sozusagen Hammerschmidt hat mehrere Arbeiten ökonomischen und zoologischen Inhaltes in Fachblättern veröffentlicht. Im Jahre 1834 in Verbindung mit Meyer und Elsner die Herausgabe der Allgemeinen Österreichischen Zeitschrift für den Landwirt, Forstmann und Gärtner übernommen. Eine besondere Tätigkeit aber in den Versammlungen der Freunde der Naturwissenschaften in Wien 1846 und 1847 entfaltet. Also alles noch anerkannte Aktivitäten. Von seinen entomologischen Forschungen sind anzuführen in der Zeitschrift Isis, Jahrgang 1834, über die Entwicklung der Pflanzenauswüchse, Insekten, Insektenlarven und über Schmetterlinge und so weiter. Und dann werden auch seine medizinischen Sachen, ja, im Gartenbau und da in welchen Akademien er aufgenommen wurde. Und dann ist es fertig. Also die österreichische Hammerschmidt-Wahrnehmung endet mit 1847. Und das ist wirklich interessant, weil erst in den, ich glaube, 1870er Jahren, Ende 1870er Jahre, als Hammerschmidt dann auch in Österreich-Ungarn wieder Anerkennung und Würdigung gefunden hat, sind diese Teile im Lexikon um drei Sätze ergänzt worden. Also bis zu diesem Zeitpunkt war Hammerschmidt einfach 1847 verschollen. Warum erwähne ich das? Um das Brückenelement von Hammerschmidts Medizin zu verstehen, ist es ganz wesentlich, diese historische Kontinuität im Österreich-Bewusstsein sich auch vor Augen zu halten. Also eigentlich ist die österreichische Geschichte eine in vielen Teilen imaginierte Geschichte, die wir uns selbst imaginiert haben. Und ich möchte jetzt vielleicht auch ein paar politische Anmerkungen machen. Also das, was unser vormaliger Bundeskanzler zum Beispiel vorexerziert hat und was immer wieder auch da vorkommt, diese Wahrnehmung am österreichischen Wesen sozusagen soll die Welt genesen und dieser Wunsch nach einer Vorreiterrolle in der Welt und nach Bedeutung, eigentlich immer diese Suche nach einer Bedeutung, die da ist. Und trotzdem ist, wie wir wissen, Österreich durch ein Papier entstanden, durch eine Ministerialurkunde, ja, Ostarrîchi. Und diese Realität des österreichisch-ungarischen Reichs und auch ist eine Kontinuität, die dasteht. Und die Bedeutung, die wirkliche Bedeutung, ist nicht bei denen zu sehen, die das offizielle Österreich, die das habsburgische Herrscherhaus oder die österreichischen offiziellen Verwaltungen vertreten zu finden, sondern die ist zu finden bei denjenigen, die in dieses System nicht hineinpassen. Das sind tatsächlich sozusagen die Personen, die Beiträge leisten, die mit einem offenen Geist und mit einer offenen Haltung hingehen in Richtung einer Vergeschwisterlichung und einer einigen Menschheit, also eines Begriffes, der diese Dichotomie zwischen Okzident und Orient oder zwischen Europa und islamischer Welt oder christlicher Welt und islamischer Welt eben auch hier zu überwinden in der Lage sind. Um zurückzugehen, Hammerschmidt verlässt Österreich-Ungarn, revolutionäre Ereignisse. Er geht nach Damaskus. In Damaskus hält er sich auch nicht allzu lange auf, sondern er geht dann gleich, nachdem das Auge der österreichischen Behörden von ihm weggegangen ist, nach Istanbul ans Gülhane-Krankenhaus und ist dort als Arzt tätig. Und er war auch in Damaskus als Spitalsarzt tätig. Und jetzt sehen wir dieses Element, das so bei Hammerschmidt zu seiner Bedeutung heranreift. Nämlich, wir haben einen forschungsbegeisterten Menschen, einen Forscher, einen aufgeklärten Geist, einen bürgerlichen Revolutionär, der durch das Jahr 1848 in einen Strudel von Ereignissen gerissen wird, die sozusagen Krieg als großer Beziehungszerstörer ihn ins Osmanische Reich sozusagen hineintreibt. Also das war ja kein freiwilliger Entschluss eigentlich. Und durch diesen revolutionären Prozess, also durch diesen beschleunigten Prozess, ist Hammerschmidt dann in der Türkei, also im Osmanischen Reich, und ist Spitalsarzt. Das heißt, das ist nicht mehr die forschende medizinische Tätigkeit, sondern das ist die praktische Tätigkeit mit den eigenen Händen. Und wir wollen auch nicht vergessen, dass Hammerschmidt in der Revolution gekämpft hat. Das heißt, obwohl er nebenbei eben auch tätig war als Forscher, gelehrt hat an den Universitäten, Sammlungen eröffnet hat und seine große Leistung, die bei uns einfach oft vergessen wird, dass er das Naturkundemuseum, das herrschaftliche Naturkunde- und Medizinmuseum in Konstantinopel, also in Istanbul, veröffentlicht hat, eröffnet hat. Ja? Und dass diese Sammlungen, die er beigesteuert hat, und diese Gründungssache ist im Zuge des Jahres 1918, also am Ende des Ersten Weltkriegs, durch einen Brand vernichtet worden. Und das ist auch etwas, was man erwähnen sollte. Die Geschichte kennt auch eben diesen Aspekt der Vernichtung. Also das Wissen, dass auch Menschen, dass Geist sozusagen verloren geht. Und deswegen ist es auch bei uns weniger anerkannt. Jedenfalls war er dann sozusagen in Istanbul aus österreichischer Perspektive kaiserlicher türkischer Oberst und Professor. Das heißt, er hat auch einen Titel gehabt und er hat sich nach seiner Konversion auch, also die ist relativ bald, ich glaube, die ist in Damaskus erfolgt, dass er zum Islam übergetreten ist. Und hier gibt es jetzt auch wieder viele Diskussionen, wie das erfolgt ist. Also sozusagen eine Reihe österreichischer Flüchtlinge ist zum Islam übergetreten, um sozusagen in der osmanischen Gesellschaft Fuß fassen zu können und vermeiden zu können, an Österreich-Ungarn ausgeliefert zu werden. Ich vermute, dass das bei Abdullah Bey nicht der Fall war. Und warum denke ich das auch? Weil sich dieses Abdullah Bey und diese islamischen Attribute und osmanischen Attribute, die ihm zugeschrieben werden, auch in der europäischen und in der österreichischen Wahrnehmung erhalten haben. Also auch dieses humanistische Engagement und auch das, also die Schrift im Interesse der Emanzipation des Judentums, verheißen eine bürgerlich offene und auch eine religiös offene. Also es offenbart sich darin, so denke ich, auch eine religiöse Grundüberzeugung. Und er hat eine Reihe von Lehrbüchern, Zoologie, Geologie und so weiter abgeliefert. Er hat einige bekannte Sachen veröffentlicht und er hat eben in der Armee am Krimkrieg teilgenommen. Ein sehr brutaler Krieg. Und die Beobachtung, die er dort gemacht hat, ist, dass die Sanitäter der Roten Kreuzgesellschaft, die ja tatsächlich eine nicht institutionelle oder nicht staatliche Institution ist, die sich verpflichtet hat, dem Allgemeinwohl und dem Gedeihen der Menschen, also sozusagen ein anderer hippokratischer Eid, geschworen hat, aber dass das von den osmanischen Soldaten nicht so gern angenommen wurde. Das heißt, das Kreuz ist nun einmal ein sehr eindeutiges Symbol und unter dieses Kreuz zu stellen, das hat zu Ängsten. Und ich denke, man kann wirklich sagen, auch diese Ängste kann man auch heute noch beobachten. Ja? Also auf beiden Seiten. Ich möchte nur mal daran erinnern, dass einmal, ich glaube, der Westenthaler war das, einmal gesagt hat, so ein Gerücht gestreut hat, dass jetzt die Gipfelkreuze in Österreich abgebaut werden sollen. Und da mit diesem PA-Gag auch relativ gut durchgekommen ist. Das heißt, diese Ängste wurzeln tief. Und immer noch ist das Symbol des Kreuzes in den Klassenräumen auch eine Diskussion, die uns zum Nachdenken bringen sollte, ob wirklich eine religiöse Gleichberechtigung möglich ist, wenn man auf der einen Seite das eine verbietet und auf der anderen Seite das andere sozusagen sakrosankt zu einer staatlichen Einstellung macht. Ja? Also das sind auch Gedanken, die auch in diesem Sinne gelten. Und deswegen hat sich dann Hammerschmidt eben auch daran beteiligt, an der Roten Halbmond-Gesellschaftsgründung mitzuwirken. Er hat dazu ist auch eine Stiftung gegründet worden, an der er sich auch reichlich beteiligt hat. Und im Jahr 1968, also zum 100-jährigen Bestehen der Gründung, hat er ihn dann auch die türkische Republik dann geehrt mit einer Briefmarke. Die kann man sich anschauen. Ja. Ja, das ist leider nicht sehr gut sichtbar, aber man kann es doch sich irgendwie vorstellen. Also hier sieht man sozusagen zwei Darstellungen von, ich glaube, das ist besser, wenn ich das auch schließe und einfach mit der größeren Taste das mache. Also hier sehen wir auf der Darstellung, und das ist sehr, sehr prägend auch in der Darstellung, also wir sehen seine militärischen Würden, wir sehen den obligatorischen Fez, der ja in Bosnien und in der K&K-Monarchie auch produziert wurde, und wir sehen sozusagen dieses Symbol. Was ich in dem Zusammenhang besonders interessant finde, ist hier diese DDR-Briefmarke, die auch dem Tribut zollt, indem man hier die rote Halbmond und das rote Kreuz zusammengeführt sieht. Und von der Symbolik her finde ich das sehr aussagekräftig. Dafür ist Hammerschmidt geehrt worden und hat auch wirklich große Anerkennung gefunden im Osmanischen Reich. Und diese Anerkennung hat dann rückgewirkt, indem er als osmanischer Kommissar zur Weltausstellung in Paris 1867 entsandt wurde und dort auch seine naturwissenschaftlichen Sammlungen präsentiert hat und eine Goldmedaille erhalten hat. Und ab dem Zeitpunkt hat sich Österreich seiner wieder ersonnen. Also 1861 war der Eintrag im Lexikon und 1869 hat er dann das Komturkreuz des Franz-Josefs-Ordens erhalten als Medaille für die Wissenschaft. Und er hat dann noch eine verschiedene Reihung, Ehrungen erfahren. Also er konnte dann auch wieder von der österreichisch-ungarischen Monarchie angesehen werden. Das Element, was diesbezüglich nur anzuführen ist, ist, dass es bedauerlich ist, dass in der österreichischen Wahrnehmung es einfach häufig so ist, dass, wie man ihn ausgeblendet hat, für alles, was ab 1848 war, wie man Hammerschmidt sozusagen ausgeblendet hat, genauso ist eigentlich ausgeblendet worden, was er an hervorragenden Leistungen im Osmanischen Reich erreicht hat. Also diese Blindheit und diese Ignoranz ist eines der Elemente, wo man wirklich aktiv, auch in der heutigen Zeit und aus einem wissenschaftlichen und einem menschheitlichen Verständnis heraus auftreten muss und sagen, das kann es nicht sein. Es ist eine große Würdigung gewesen, dass die Abdullah Karl Eduard Hammerschmidt Schule, also die islamische Fachschule, seinen Namen trägt. Es finden eine Reihe von Würdigungen statt. Allerdings die offizielle Anerkennung Hammerschmidts und auch eine Begegnung auf Augenhöhe, dazu findet sich Österreich offenbar noch nicht bereit. Das heißt, hier denke ich, ist Hammerschmidt kann als ein Brückenelement fungieren. Wir haben das in der symbolischen Darstellung gesehen. Also wir haben gesehen, dass Kreuz und Halbmond nebeneinander stehen. In der Roten Kreuz- und Roter Halbmond-Gesellschaft, in dem Gedanken der menschlichen Hilfe und der Minderung menschlichen Leids. Wir haben auch erlebt, dass er sozusagen in seiner Person auch Orient und Okzident zusammengebracht hat. Was noch fehlt ein Stück weit, ist die Würdigung von Errungenschaften, die Würdigungen von Fortschritten und die Spiegelung gedanklicher Prozesse und Entwicklungen, gesellschaftlicher, religiöser, wissenschaftlicher, kultureller Entwicklungen, die im Orient liegen. Also diese Offenheit gegenüber dem Orient ist etwas, was man als Element hier noch stark vermissen kann. Und wir erleben jetzt wieder kriegerische Ereignisse. Wir erleben einen Krieg in Europa. Wir erleben auch, dass bei den Flüchtlingen aus diesem Krieg mit zweierlei Maß gemessen wird. Wir erleben auch wieder Versuche, dass sich Österreich beteiligen möchte am liebsten. An bestimmten expansiven Projekten und am liebsten wieder mitwischen würde, gerne wieder eine große Bedeutung tragen würde, anstatt sich auf seine Neutralität zu besinnen. Und insofern kann ich sagen, dass Hammerschmidt ein Pionier war, dass die Gründung der Roten Halbmond-Gesellschaft eine Pionierleistung war, die auf diesen Gedanken der Neutralität aufbaut. So ein Mensch ist ein Mensch und ich muss mich nicht daran beteiligen, sozusagen unversöhnliche Gegensätze auf die Spitze zu treiben, sondern ich kann mich daran beteiligen, diese Gegensätze in einer Synthese auf einem höheren Niveau zusammenzubringen und so Fortschritte zu erzielen, die der ganzen Menschheit zugute kommen.